Vorher liest uns die Ute noch den Predigttext.
Ja, also ich bin nicht die Mona und ich halte nicht die Predigt. Aber ich lese uns den Text für die heutige Predigt aus der Bibel. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen, raussuchen und mitlesen. Ich lese einen Auszug aus der neuen Genfer Übersetzung, Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie uns, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie, »es ist schon fast Abend, der Tag geht doch zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Ich bete. Herr, wir bitten dich, segne Hören und Reden, öffne unsere Herzen und sprich du zu uns. Amen. Wir haben heute den 3. Sonntag nach Ostern. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen schon viel länger hervor. Mir geht das irgendwie so. Aber wir befinden uns in einer Predigtreihe, wo wir uns 3 Begegnungen anschauen von dem auferstandenen Jesus, der am Tag, als er auferstanden ist, Menschen begegnet ist. Und Jesus ist dabei liebevoll. Er ist klar, er ist aber auch überraschend und verändernd. Denn eine Begegnung bedeutet immer, dass die beiden Parteien, die sich begegnen, verändert daraus hervorgehen. Ansonsten würden sie einfach aneinander vorbeigehen, vorbeilaufen. Heute habe ich euch folgende Frage mitgebracht. Warum erkennen wir Jesus manchmal nicht? Wir wollen den Text Stück für Stück miteinander besprechen und sind an dieser Stelle mal wieder sehr beschenkt durch ein literarisches Kunstwerk, was Lukas hier kreiert hat. Lukas, der Verfasser, hatte offensichtlich Freude an Details, an Emotionen und an Spannung. Und das hilft uns auch als Leser und Leserinnen, die Geschichte zu verfolgen und mitzugehen. Wir können dadurch diese Begebenheit, die 3 Tage nach dem Kreuzestod, am Tag der Auferstehung, so passiert ist, viel besser nachvollziehen und auch eintauchen. Und vielleicht auch Fragen beantworten, wie, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun, 2000 Jahre nachdem das passiert ist? Ihr habt den Text jetzt bereits einmal gehört und ich habe die Verse mit kleinen Überschriften versehen, die das Beschriebene noch ein wenig zusammenfassen. Und so werden wir uns noch einmal da durcharbeiten gemeinsam. Am selben Tag, also am Sonntag, das ist direkt nachdem die Frauen beim Grab waren und dann zu den Jüngern gerannt kamen, gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Sie waren einfach traurig. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich an. Die Spannung steigt, denn wir wissen jetzt auf einmal schon, dass es Jesus ist. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Sie merkten nicht, dass es Jesus war. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie da, als ob er das nicht wüsste. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was da in den letzten Tagen geschehen ist? Es ist also ein eindrücklicher und detailreicher Bericht, der uns Leser mehr wissen lässt als die Protagonisten. Und das gibt uns so ein gewisses Überlegenheitsgefühl, aber in echt will eigentlich der Autor nur die Spannung für uns ein bisschen steigern. Und was mich angeht, hat er das auch geschafft, weil ich frage mich: Wann werden sie es denn mal sehen, wer da mit ihnen unterwegs ist? Dafür müsst ihr wissen, Kleopas und sein Begleiter, manche denken, dass es sich um seine Frau handelt, denn Kleopas und seine Frau waren Teil der erweiterten Jüngerschaft. Sie waren also jahrelang mit Jesus unterwegs gewesen. Sie waren jetzt nur nicht Teil der 12 Jünger, aber eben des erweiterten Jüngerkreises. Die kannten ihn. Die wussten, wie er aussah, die wussten, wie er redet, die wussten, wie er geht. Und in uns erzeugt das natürlich ein erhöhtes Interesse und den Wunsch, dass sich diese Verwirrung löst. Und Jesus fragt: Was ist denn geschehen? Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth. Ob er dann gelächelt hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht, ich müsste, glaube ich, lächeln, wenn mir jemand sagt: Es geht doch um Mona. Hast du nicht gehört? Die ist gestern vom Bürgersteig gefallen. Ja, da müsste ich irgendwie, also ich weiß nicht, da, wenn jemand dann über mich redet und aber mit mir redet und nicht weiß, dass ich das bin, das ist, da liegt eine gewisse Komik in dieser Situation. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Da merken wir, sie waren mit ihm unterwegs. Sie waren ganz nah dran. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Wir haben uns nicht mal in Ruhe trauern lassen. Sie kamen heute früh zum Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was wir glauben sollen. Dann erzählen die das, setzen uns voll in Aufregung. Wir haben ihn eigentlich nicht geglaubt, sind dann hingegangen. Es stimmte, aber wo war der Auferstandene? All die Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt hatten, all die Hoffnung hat versagt. Sie waren einer Täuschung unterlegen, sie waren enttäuscht. Das Konstrukt, was sie sich gebaut hatten, das hielt nicht stand. 3 Jahre lang waren sie ihm gefolgt, hatten von ihm gelernt, gesehen, was er tat. Sie glaubten, dass Jesus von Gott erwählt war und dass er was Besonderes war. Aber ihre Hoffnung war ein zweiter Exodus. So wie Israel im ersten Passafest aus der ägyptischen Sklaverei erlöst wurde, so hofften sie auch jetzt, dass Israel erlöst wird, dass Gott ihnen die Freiheit erkaufen würde. Sie hofften, dass Israel ein für allemal von der heidnischen Herrschaft befreit würde, um Gott in Frieden und Herrlichkeit dienen zu können. Die Jünger wussten auch, dass Jesus mehrfach davon gesprochen hatte, dass er getötet werden wird. Und auch, dass er am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. Das hat er mehrmals gesagt und sie haben es mehrmals so gehört. Aber ich frage mich, wie sie das gehört haben. In was für einen Teil ihrer Vorstellung das hineinging. Denn es ist ja genauso passiert. Er wurde getötet und ist am dritten Tage auferstanden, wie er gesagt hatte. Aber sie haben noch nicht verstanden, dass das Kreuz nicht das Ende ihrer Hoffnung ist, sondern dass es der Grund ihrer Hoffnung ist. Ich finde erstmal bemerkenswert, dass die Jünger so offen sind. Denn es ist recht mutig, in so einer Lage so offen dazu zu stehen, dass Jesus derjenige ist, den sie folgen. In der Woche vor Ostern hat sich die Lage in Jerusalem sehr zugespitzt. Die Spannung stieg. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an Palmsonntag. Die Spannung in der Region war sowieso schon da, weil das Passafest einfach ein großes Ereignis war, wo sich Juden und Nichtjuden trafen in Jerusalem. Die Stadt war völlig überfüllt und dann kommt da auch noch jemand genau in dieser Situation auf einem Esel hereingeritten und die Menschen rufen: Hosianna, gelobt sei der Sohn Davids. Und dann geschehen in der Woche einige Dinge, die wirklich viele Menschen mitbekommen haben und es werden immer mehr, denn in so einer Stadt mit so vielen Menschen hat sich diese Nachricht verbreitet. Und dann findet auch die Kreuzigung auch noch statt. Vor der Stadt, aber sicherlich mit sehr vielen Schaulustigen. Auch wenn das jetzt sehr makaber klingt, aber das kann man sich so vorstellen. Normalerweise, wenn es da Menschen gab, und Jesus war nicht der erste Prophet, der gekreuzigt wurde, wenn es da Menschen gab, die aufrührerisch unterwegs waren und die Herrscher loswerden wollten, dann haben sich normalerweise nach deren Ermordung alle Nachfolger in alle Winde verstreut. Und das war auch die Hoffnung der Römer und auch der Gelehrten, die Jesus verurteilt haben, dass seine Jünger dann wirklich einfach fliehen. Und ja auch nicht unbedingt dann noch was haben, woran sie sich festhalten können. Jetzt also dazu zu stehen, dass sie Anhänger waren von diesem Jesus, ist recht mutig. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht mehr so viel zu verlieren haben. Also dass sie das Gefühl haben, sie haben nicht mehr so viel zu verlieren, denn ihre Hoffnung, die sie hatten, die war ja schon weg. Ach, was soll's, erzählen wir es doch einfach, egal. Die Jünger sind so traurig. Die Hoffnung war so groß gegangen. Und jetzt kommt da so ein Mann dahergelaufen und fragt sie, was ist denn passiert? Sie sind erstmal fassungslos so, Moment, hast du es wirklich nicht mitbekommen? Erzählen es ihm, vielleicht haben sie ein bisschen Hoffnung, vielleicht kann er ihnen ja helfen. Vielleicht ist es auch ein Spion. Ich glaube, wir können daraus Folgendes lernen. Wenn eine Hoffnung stirbt, und das hast du sicherlich in deinem Leben schon mal erlebt, wenn sich vielleicht eine Tür schließt, auf die du viel Hoffnung gesetzt hattest, oder auch wenn eine Beziehung, auf die du dich voller Vertrauen eingelassen hast, zerbricht, die Suche nach hilfreichen Gedanken und Lösungen, also sozusagen das Festhalten am letzten Halm, das lohnt sich immer. unterwegs sein, auch wenn es mühsam ist, wenn die Füße einem wehtun und man kaum einen Fuß vor den nächsten setzen kann, das ist nicht vergeblich. Für die beiden Jünger besteht jedoch noch eine große Unsicherheit. Bringt das jetzt was, ihm das zu erzählen? Hilft er uns jetzt irgendwie überhaupt? Was bringt das, hier jetzt noch einmal alles durchzukauen? War das jetzt nicht schon schmerzhaft genug? Aber durch ihren Mut, alles, was sie gehofft hatten, noch einmal auszudrücken, legen sie unwissenderweise vor Jesus alles noch mal hin, was sie gehofft hatten und was sie niederdrückt. Sie bringen alles, was sie gehofft hatten, noch mal zum Ausdruck. Und ich habe das Gefühl, sie ermöglichen dadurch auch ihrer Seele, alles noch mal durchzugehen und vielleicht dadurch auch ein Stück weit noch mal abzugeben. Und diesem Problem, dieser Illusion, was sie hatten, dieser Enttäuschung, widmet sich Jesus jetzt. Denn da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ein Satz sticht für mich da ziemlich heraus. Wie schwer fällt es euch? Ich finde das ziemlich hart. Da klingt für mich, wie doof seid ihr eigentlich? Wie ignorant kann man denn sein? Aber das ist eine Härte, die ich, glaube ich, als Mona höre. Denn wenn jemand sowas zu mir sagen würde, wie schwer fällt es dir eigentlich, dann suche ich den Fehler bei mir und das Problem bei mir. Und das ist manchmal nicht so hilfreich. Es mag bei dir anders sein, aber so ticke ich. Und dann komme ich schnell in so ein Leistungsdenken. Ja, warum fällt mir das denn so schwer? Naja, so viel in der Bibel lese ich jetzt vielleicht auch nicht. Naja, ich gehe ja auch nicht in einen Hauskreis. Naja, ich erzähle jetzt ja auch nicht ständig Menschen, die ich treffe, von Jesus. Was sind das bei dir für Gedanken? Klar, ich bin da nicht gut genug und wahrscheinlich fällt es mir deshalb schwer, Gottes Handeln in meinem Leben zu sehen. Oder noch weiter, wahrscheinlich handelt er deshalb auch nicht so viel in meinem Leben, weil ich einfach minderwertig bin, weil ich da nicht den richtigen Blick habe, weil ich da einfach nicht clever genug für bin und nicht ambitioniert genug. Ja, Jesus sagt das in einem recht scharfen Ton, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, aber er bleibt nicht dabei, sondern er wird ganz konkret bei dem, was er aus den Worten und der Trauer und dem Zweifel der Jünger heraushört. Denn er schlägt im selben Atemzug mit ihnen die Bibel auf. Und nein, sie hatten damals kein gedrucktes Exemplar hier mit dabei, sondern die Heilige Schrift, beziehungsweise das, was zu diesem Zeitpunkt bereits als festgelegten Kanon gab, das wurde größtenteils mündlich überliefert, vor allem so in diesem Volksbereich. Es gab auch Niederschriften, aber die waren in der Synagoge und auf sehr großen Papyrusrollen, die konnte man jetzt nicht überall mit hinnehmen. Jesus schlägt sich also jetzt nicht fassungslos die Hand vor die Stirn und wendet sich genervt von denjenigen ab, die mit den Geschehnissen überfordert sind, sondern er hilft ihnen, das Geschehene zu durchdringen. Und das erinnert mich an eine Situation aus meinem Alltag. Denn Kleinkinder sind ja nicht dumm, aber sie wissen einfach vieles nicht, was wir Erwachsene wissen. Und das ist natürlich auch gut so. Wenn man einen Haushalt managt mit mehreren Personen, dann muss man auch manchmal 5 Schritte vorausdenken und auch so handeln. Und das ist ja auch richtig so. Aber auf eine Frage meines Kindes, warum machen wir das jetzt so? Oder können wir jetzt Eis essen um 9 Uhr morgens? Reagiere ich im ersten Moment vielleicht verständnislos. Warum um alles in der Welt denkst du, dass wir das jetzt tun? Und gleichzeitig wäre es total lieblos, das dann auch so stehen zu lassen. Eine liebevolle Begegnung in dieser Situation wäre dann im Rahmen des Verständnisses meines Kindes zu erläutern, wo es gerade lang geht. Warum denkst du, dass wir jetzt Eis essen? Komm, lass uns das doch heute Nachmittag machen. Jetzt gehen wir erstmal raus. Ich habe vielleicht meine Überraschung trotzdem zum Ausdruck gebracht, aber versuch meinem Kind zu vermitteln, wo es gerade lang geht und was gerade die wichtigen, richtigen Schritte sind. Und Jesus wendet sich seinen Jüngern auch liebevoll zu. Und zwar so, dass sie von ihm lernen und dass ihnen die Grundlage nochmal vermittelt wird, um verstehen zu können, dass die Auferstehung Realität ist. Um verstehen können, dass alle Hoffnungen, die sie auf Christus gesetzt haben, eingetreten sind oder sogar noch übertroffen werden. Die Bibel liefert für alle zentralen Rätsel Lösungen. Das zeigt Jesus jetzt. Denn in Vers 27 lesen wir, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und er erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Er hat jetzt auch nicht einzelne Verse rausgepickt, denke ich, sondern eine wirkliche Tiefe dargestellt, den roten Faden dargestellt. Die Bibel liefert für alle zentralen Rätsel Lösungen. Überrascht uns das? Überrascht dich das? Ich nehme das so wahr, dass die Bibel ja oft ein Buch ist, was Christen noch so haben. Aber dann haben sie auch noch Andachtsbücher und dann noch einen christlichen Roman, wo vielleicht auch noch eine schöne Wahrheit mit drin verpackt ist. Und die Bibel ist dann ein Buch davon. Aber Leute, wenn ihr euch für ein Buch entscheiden solltet, dann nehmt auf jeden Fall die Bibel. Sie liefert für alle Rätsel Lösungen. Mein Bruder hat mir mal ein ganz hilfreiches Bild für mich erklärt. Die Bibel ist anfangs für dich wie eine Karte auf einem Brett oder einem Blatt, die komplett im Dunkeln liegt. Und je öfter du dich mit ihr beschäftigst, desto mehr siehst du. Am Anfang siehst du vielleicht irgendwo einen kleinen Hügel. Dann beleuchtest du eine andere Stelle und siehst, oh, da fängt ein Weg an. Und dann folgst du diesem Weg und beleuchtest immer mehr kleine Stellen. Dann machst du die Taschenlampe vielleicht wieder aus und ein anderes Mal fängst du woanders an. Da siehst du ein Gewässer. Je mehr du dich damit auseinandersetzt, umso heller wird die Karte und umso besser kannst du verstehen, was für ein komplexes Bild am Ende herauskommt. Wir bleiben als Christen immer Lernende. Immer, jeder. Egal wie lange wir schon Christen sind, wir können uns niemals einbilden, alles zu durchdringen, was die Bibel uns liefert, denn sie ist die Offenbarung Gottes selbst. Aber wir können die Karte nur Stück für Stück erhellen, wenn wir uns mit ihr auseinandersetzen. Und natürlich dürfen wir dafür Hilfsmittel verwenden, wie Andachtsbücher oder Bibellesepläne mit bestimmten Fragen. Aber wirklich die Bibel aufzuschlagen und dort Verse oder ganze Perikopen, also Abschnitte zu lesen, führt dazu, dass wir mehr verstehen, was die Rätsel vielleicht auch bedeuten. Bei diesem Bild mit der Karte, die nach und nach mehr Licht ins Dunkle bringt, könnte man denken, es sei egal, wie man methodisch vorgeht. Aber tatsächlich ist es nicht unwichtig, in welche Richtung wir die Bibel lesen und auslegen. Und damit meine ich nicht, ob du von vorne nach hinten liest oder bei der Offenbarung anfängst und dann immer weiter nach hinten gehst. Ich meine die Stoßrichtung, also die Brille, mit der du das liest. Die beiden Jünger, die wir hier haben in unserer Geschichte, die können die Heilige Schrift gar nicht so verstehen, wie Jesus sie ihnen jetzt auslegt. Denn die Brille, die sie beim Lesen tragen, ist dieselbe aller anderer Juden. Sie studieren sie durch das falsche Ende des Teleskops. Also sie haben das Teleskop irgendwie umgedreht. Sie hatten es bis dahin so verstanden, wie einen langen Bericht darüber, wie Gott Israel aus dem Leiden erlösen wird. In Wahrheit ist sie aber die Geschichte, wie Gott Israel durch das Leiden erlösen wird. Er wird sie erlösen, aber nicht nur aus dem Leiden, sondern wie das passiert und dass der Messias dabei die entscheidende Rolle spielt, weil er alles auf sich nimmt, das ist wichtig. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel auf Jesus blickend zu lesen, auch im Alten Testament, wo er noch gar nicht namentlich genannt wird, wo noch nicht steht, hier ist übrigens der Mensch Jesus Christus aus Nazareth. Sondern christozentrisch kann man das nennen? Das ist natürlich ein Begriff, den vielleicht viele von euch noch nicht gehört haben, aber Jesus sollte immer im Zentrum der Lektüre sein. Egal, ob wir uns in der Zeit befinden, wo er wirklich auf Erden gelebt hat als Mensch oder lange davor oder danach. Jesus soll immer Zentrum der Lektüre sein. Und das ist bei einem Text leichter und bei einem anderen Text natürlich schwerer. Aber es ist immer hilfreich. Das darf ich euch sagen. Und es bringt immer mehr Licht in unsere Karte. Wir gehen weiter in unserer Geschichte. Jetzt verändert sich wirklich was. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. "Bleib doch bei uns", baten sie. "Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende." Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Hier sieht man mal wieder, wie gerne Lukas Geschichten schreibt und mit Spannung spielt. Der lässt uns als Leser darüber nicht im Unklaren, dass Jesus gar nicht weitergehen möchte. Jesus tut nur so, das steht da. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Die Jünger beißen in den Köder und sie bitten ihn, bei ihm zu bleiben. Ich finde es liebevoll und irgendwie unaufdringlich von Jesus. Und so ist er auch mit uns, mit dir. Er drängt sich dir nicht auf. Er bietet die Gemeinschaft an und er kommt auch bis zu einem gewissen Punkt mitgelaufen, an dem es aber einer kleinen Einladung deinerseits bedarf. Herr, bleib doch. Geh nicht. Ich möchte noch Zeit mit dir verbringen, Jesus. Der Satz, es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende, der klingt in vielen Ohren von euch wahrscheinlich in der alten Übersetzung. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Und der sagt so viel mehr aus als eine Information über die Uhrzeit. Am Abend ist man erschöpft. Man ist müde, man fürchtet sich vielleicht vor der Dunkelheit, vor der Einsamkeit und der Stille der Nacht. In der Nacht sind die Gedanken lauter, weil alles andere leiser ist. Neulich habe ich von einer Freundin gehört, dass sie abends eine Nachricht bekam von einer anderen Freundin, die alleinstehend ist. Die Nachricht war ganz kurz: "Ich will heute Nacht nicht alleine schlafen." Und dann ist sie hingefahren und hat ihr Gesellschaft geleistet, war ihr nah und hat ihr geholfen, sich nicht in der Dunkelheit und in den dunklen Gedanken zu verlieren. Und dieses Beispiel, das führt uns echt vor Augen, wie intim und verletzlich dieser Moment auch für die Jünger war. Und diese Aussage, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Die Jünger wollen nicht nur verhindern, dass der Wanderer im Dunkeln weiterläuft und vielleicht nicht rechtzeitig vor Einbruch der Nacht eine Unterkunft findet. Nein, sie laden ihn ein in ihre Finsternis, in ihre Angst, in ihre Einsamkeit. Wir dürfen Jesus einladen in unsere Finsternis, in unsere Angst und Einsamkeit. Und wir dürfen das auch machen, bevor wir Lösungen parat haben, bevor wir uns beruhigt haben. Beruhig dich erstmal. Nein, du kannst Jesus auch in deiner Unruhe einladen. Du brauchst auch keinen Plan, wie er dir helfen könnte. Ja, manche Menschen bitten nicht gerne um Hilfe, weil sie hätten dann gerne so einen Plan parat. So, ja, du kannst kommen, kannst aber dieses Fenster putzen und diese Hose bügeln. Das musst du bei Jesus nicht machen. Du kannst ihn einfach einladen und ihn bitten, den Raum zu erfüllen. Denn aus dem Gast, der Jesus ist, wird auf einmal der Gastgeber. Denn nicht der Gast, sondern der Gastgeber bricht das Brot am Tisch. Aber Jesus schlüpft jetzt in eine andere Rolle. Die Rollen werden getauscht und Jesus wird viel aktiver, als man es von einem Gast erwartet. Und die Jünger wehren sich nicht. Sie schöpfen langsam Vertrauen, auch wenn sie immer noch nicht wissen, dass es sich hier um Jesus, ihren Herrn und Meister, handelt. Irgendwas gibt ihnen das Gefühl, ja, der kann jetzt auch unser Gastgeber sein. Sie versuchen auch nicht, die Kontrolle zu behalten. Und ich glaube, das ist echt ein Knackpunkt bei vielen von uns. Die Kontrolle nicht abgeben zu können. Es ist eine unerwartete Gastrolle, in die sie jetzt schlüpfen. Aber sie setzen sich, sie lehnen sich vielleicht auch zurück oder legen sich auf ein Kissen, wenn man nicht am Tisch da gegessen hat, und lassen sich bedienen. Das war sicherlich gar nicht so einfach, aber sie tun es und sind uns dadurch echt ein Vorbild, finde ich. Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Ganz ehrlich, jetzt können wir uns mal die Frage stellen, warum erkennen sie denn den Mann nicht, den sie über Jahre begleitet haben? Das haben wir uns ja am Anfang schon gefragt, aber waren ihre Augen zu verquollen vom Weinen? Ja, dann hätten sie ihn ja vielleicht an seiner Stimme erkennen können, finde ich. Sah Jesus vielleicht ganz anders aus? Das wissen wir nicht. Später lässt er einige Jünger die Wundmale an seinen Händen berühren. Das heißt, es waren noch Spuren von der Kreuzigung an seinem Körper. Gleichzeitig wissen wir ja auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht, in welcher Form unsere Körper haben werden, wenn wir nach dem Tod zu Gott in die Herrlichkeit gehen. Wir werden auch eine körperliche Gestalt haben, aber wie genau die sein wird, das können wir nicht sagen. Ich denke, es gibt zwei Gründe, warum sie ihn nicht erkennen. Einmal gehört zum Erkennen Jesu Kontext, also der Hintergrund der ganzen Heilsgeschichte. Wenn wir auf einen Satz komprimieren müssten, was das Evangelium ist, also diese lebensverändernde Botschaft, an die die Christenheit glaubt, dann würde ich sagen, Gott liebt dich. Das ist wahr. Und je mehr wir verstehen, dass hinter dieser Botschaft eine lange Geschichte steht, von Gottes Handeln mit dem Volk Israel und seinem Erlösungsplan für die Menschheit, je mehr werden uns die Augen geöffnet, dass Gott liebt dich in unserer komplexen Welt und in deinem chaotischen Leben und in den Tälern und Höhen unsere Gefühle und Erlebnisse bedeutet. Also wir werden immer dessen gewahrer, was das heißt. Also wir bekommen ein tieferes Verständnis und einen Geist, der bereit ist, das auch zu verstehen. Und das Zweite könnte sein, dass die Enttäuschung, in der die Jünger sind, so einnehmend ist, dass es ihnen nicht gelingt, den Blick davon abzuwenden. Die Enttäuschung ist so einnehmend und so omnipräsent und so spürbar, dass es ihnen nicht gelingt, zu sehen, wer da vor ihnen steht. Sie sind dermaßen enttäuscht, wütend, fassungslos. Und nun können sie ihn aber auf einmal erkennen, weil sie haben losgelassen, sie haben ihn eingeladen. Die Begegnung, die Erläuterungen, ihre Einladung ihm gegenüber und die Handlung Jesus haben ihm die Augen geöffnet und die Begegnung hat sie verändert. Eine lebensverändernde Begegnung. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da überschneiden sich also verschiedene Begegnungen von Jesus. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Was hält uns denn zurück, Jesus zu erkennen? Bereit zu sein für eine Begegnung, die nicht nur so aneinander vorbeilaufen ist, sondern die uns verändert. Die Geschichte der beiden Jünger, Kleopas und sein Freund oder vielleicht auch seine Frau, die zeigt, dass es da echt verschiedene Gründe für geben kann. Und auf diese Gründe möchte ich einmal jetzt noch eingehen. Und ich möchte sie als Einladung formulieren, also nicht als Fehlersuche, sondern als Einladung, offen zu sein für eine Begegnung. Das Erste sind die Erwartungen, die wir haben. Ich lade dich ein, deine Erwartungen an Gott, an seine Realität anzupassen und dich zu fragen, wer ist Gott? Wie ist er? Was wünscht er sich für uns? Wie unendlich groß ist seine Gnade? Wie grenzenlos ist seine Macht? Was hat er schon getan? Wie wunderbar sind seine Werke? Wie herrlich seine Schöpfung? Dich eingeschlossen. Was sind deine Erwartungen an Gott? Und sind die an Gottes Realität angepasst oder an das, was unsere Kleingläubigkeit hergibt. Und so kommen wir zum nächsten Grund, der uns davon abhält, Jesus manchmal zu erkennen. Und das ist unser Selbstbild. Unser Selbstbild entspricht oft nicht Gottes Bild von uns. Also wie Gott dich sieht, passt nicht zu dem, wie du dich selbst siehst. Jesus tut so, als würde er nun in der Abenddämmerung weitergehen und mal schauen, wo er nächtigen kann. Aber die Jünger sehen sich in der Pflicht, ihn einzuladen und denken, sie haben den Überblick. Aber Jesus weiß bereits, wie der Abend weiterlaufen wird und dass die Jünger gleich nicht mehr die Gastgeber sind, sondern dass er das übernimmt. Wir glauben auch von uns oft, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen mit anderen Menschen und auch mit uns selbst wissen, wie das Leben läuft und wie wir am besten durchkommen. Aber für lebensverändernde Gottesbeziehungen halten wir uns oft nicht geeignet. Dafür bin ich zu jung. Dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich zu verletzt. Dafür bin ich zu konservativ. Ich bin dafür zu besonders. Bei mir ist das ein ganz besonderer Fall. Nee, dafür bin ich zu ungebildet. Ich bin da zu eingeschränkt. Ich werde das nicht erkennen. Ich bin nicht clever genug. Ich glaube, ich bin zu krank dafür. Ich bin dafür zu unkonzentriert. Oder ich bin dafür zu skeptisch. Aber Gott hat anderes mit dir im Sinn. Unser Selbstbild entspricht nämlich oft nicht der Wahrheit. Gott weiß es besser. Und ich lade dich ein, dein Selbstbild unter folgendes Vorzeichen zu stellen. Gott hat dich geschaffen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er bringt alles mit, was du nicht hast. Er wartet nur auf deine Einladung, bleib bei mir. Es wird immer dunkler. Ich möchte nicht alleine sein. Komm rein in meine unaufgeräumte Wohnung, in mein Chaos, in meine eingefahrenen Muster und auch in meine Lügen über mich selbst. Und so wie wir unseren Blick auf uns selbst von Gott verändern lassen, so dürfen wir auch hinterfragen, was wir denn für ein Bild von Gott haben. Erwartest du vielleicht einen strengen Vater, weil das deiner Geschichte entspricht? Oder jemanden, der gar nicht nahbar ist? Erwartest du vielleicht einen Freund zum Händchen halten, zum Blumenpflücken, der für die guten Zeiten, der mir ein gutes Gefühl gibt? Oder erwartest du einen alten, weißen Mann mit Bart, der eher distanziert und irgendwie uninteressiert ist? Das war so ein Bild, was bei uns in der Schule oft dann so gemalt wurde, da für Gott. Irgendein Bild von Gott hat jeder von uns. Aber all das entspricht dich Gott. Gott ist heilig. Gott ist ewig. Er ist gut. Er ist gerecht. Und was auch immer dich davon jetzt angesprochen hat, lass es dir auf der Zunge zergehen. Er ist gut. Gott ist gut. Gott ist Schöpfer und er ist Erlöser. Und wenn wir mit seiner Heiligkeit nicht angemessen umgehen, dann belügen wir uns selbst. Wir sind dazu aufgerufen, ihn zu ehren und ihn zu lieben und ihn an die erste Stelle zu setzen. Da ist beispielsweise auch ein lockerer Umgang mit Sünde absolut nicht angebracht, denn das entspricht nicht der Heiligkeit Gottes, der wir gegenüberstehen. Und vielleicht bist du jetzt geschockt, denn du würdest immer auf dieser Seite vom Pferd fallen, zu sagen, dass wir irgendwie ja da so locker mit umgehen können. Nee, dass Gott ein harter Gott ist, dass er ein strafender Gott ist und musst eher hören, dass du in Gottes Augen genug bist und dass seine Liebe für dich bedingungslos ist, denn das ist auch wahr. Ein dritter Gedanke, was uns vielleicht hindern könnte, hier ist ja schon der fünfte, ne? Der Umgang mit der Bibel. Jesus legt den Jüngern die Heilige Schrift aus, Jesus selbst, und vielleicht ist das auch der Schlüssel für dich. Lade Jesus ein, dir zu helfen, in der Bibel zu lesen. Aber das Leben ist immer so voll und so weiter und so fort. Ich kürze ein bisschen ab, weil ich die Uhr im Blick habe. Wo ist denn in deinem Leben echt noch Platz für einen Fokus auf Gottes Wort? Hab da kein schlechtes Gewissen, denn ja, es sind Seiten und die sind messbar sozusagen, wie viel man gelesen hat, aber darum geht es nicht. Es geht um die innere Haltung und darum, dass du Gott bitten darfst, dir zu helfen und dein Lehrer zu sein. So wie Jesus sein, der Lehrer wird von den Jüngern hier auf dem Weg, so wird er auch dein Lehrer, möchte er auch dein Lehrer sein. Der Text will dich ermutigen, Jesus selbst um seine Gegenwart und Leitung zu bitten. Die Jünger sagen zueinander, und es hat mich total angesprochen, brannte nicht unser Herz, als wir zusammen unterwegs waren und er uns die Schrift auslegte. Wie genial wäre das, wenn wir das auch erleben, dass wir in Jesu Gegenwart und beim Bibellesen ein brennendes Herz bekommen und neue Facetten seiner Größe und seines Wesens kennenlernen. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Davon träume ich, dass wir einander erzählen, du, als ich das gelesen habe, da hat mein Herz gebrannt. Und der letzte Gedanke, mit dem ich schließen will, sei offen für Überraschungen. Also die Jünger waren mehr als überrascht. Und diese Überraschung hat sie auch verändert, weil sie erkannt haben, das war wirklich Jesus. Deshalb waren sie auch nicht enttäuscht, als er auf einmal wieder weg war. Er hatte sie schon verändert. Sei offen für Überraschungen, auch wenn du zu den 40% der Menschen gehörst, die auch positive Überraschungen nicht so ganz mögen. Sei offen dafür. Gott ist so viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Wir wollen eine Minute der Stille haben und dem nachspüren, was wir gehört haben. Und dann wollen wir zum Abendmahl gehen. Jesus, manchmal fällt es uns schwer, dich zu erkennen. Du weißt, wie wir uns sehen, was wir für ein Bild von uns haben. Wir wissen auch, dass unser Bild von dir oft nicht der Realität entspricht. Aber wir möchten uns beschenken lassen, so wie du Kleopas und seinen Begleiter beschenkt hast mit deiner Begegnung, mit deiner liebevollen Art und Weise. Du warst ihr Lehrer, du warst ihr Gastgeber, du warst ihr Zuhörer. Und das wünschen wir uns auch für uns. Ich bitte dich für das, was jetzt jeden Einzelnen beschäftigt, dass du sprichst und dass du veränderst. Dass wir verändert aus der Begegnung mit dir heute Morgen hier rausgehen. Danke, dass du wirkst und dass du lebst und dass wir das wissen dürfen. Amen.